Der Krieg dauert an und damit auch die organisatorische Herausforderung, ukrainische Geflüchtete in Deutschland zu betreuen. Und es zeigt sich, das wird eine langfristige Aufgabe für alle Beteiligten. Mit diesen Sätzen habe ich hier in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung das RBB24-Inforadio-Forum im April begonnen. Und nun, nach einem halben Jahr des aktuellen Krieges Russlands gegen die Ukraine, kann ich dieselben Sätze noch einmal sagen. Wir sprechen erneut über den Fluchtpunkt Berlin und die Perspektiven der Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt. Und die Frage dabei, was ist jetzt anders als vor einigen Monaten? Die Aufzeichnung des Gespräches am 24. August fällt auf den 31. ukrainischen Unabhängigkeitstag. Mein Name ist Harald Asel und meine Gäste sind heute Katja Kipping, die Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Tetjana Goncharuk ist Leiterin des Frauentreffs Helma in Berlin-Marzahn. Danilo Poliluev-Schmidt kommt von der Allianz ukrainischer Organisationen in Berlin. Und bei uns ist André Hertel, Stiftung Wissenschaft und Politik. Ja, viele Beobachter waren sich schon im Frühjahr einig, dieser Krieg wird dauern und damit auch die Herausforderungen für die Stadt Berlin. Jetzt muss man fragen, ist inzwischen vielleicht bittere Routine eingekehrt und wir können uns den Detailfragen widmen? Oder, Katja Kipping, zittern Sie eigentlich jeden Morgen vor dem täglichen Briefing, was gerade wieder los ist?
Nein, zittern ist das falsche Gefühl. Ich erinnere mich natürlich an die ersten Tage nach Beginn des Angriffskrieges, wo wir gleich wenige Tage danach die ersten Geflüchteten hier begrüßen konnten. Und wir in den ersten Tagen das Gefühl hatten, jeder Tag ist ein Wettlauf. Wie viele Unterkunftsplätze schaffen wir auf die Schnelle? Sind das mehr als neu ankommen oder nicht? Und zugleich war damals klar, das ist natürlich ein Marathon, der vor uns liegt. Und wir sind jetzt in der Phase des Marathons, in dem Wissen, dass es jederzeit wieder eine Dynamik geben kann, wo es sprunghaft ansteigen kann. Zum Beispiel, wenn der Winter kommt, dann nochmal die Zahlen deutlich steigen. Aber von Routine kann keine Rede sein, weil die Menschen, die hier sind, ihre Situation und die Sorgen, die sie haben, verändern sich ja auch. Am Anfang ging es um ganz existenzielle Sachen, ein Bett und wo kriegt man zu essen her und vielleicht erstmal Notunterstützung. Und jetzt geht es natürlich teilweise um viel ausdifferenziertere Fragen. Ja, die ersten Kinder sind hier geboren worden. Wie werden die angemeldet? Wie lehrt man die ganze Bürokratie? Dann ist die Frage Zugang zum Arbeitsmarkt. Dann hatten wir diesen Recht, also vertiefen wir vielleicht auch nochmal. Also es sind immer wieder ganz neue Themen und Aufgaben, die sich stellen. Und was, glaube ich, die ganze Zeit für, wenn ich es mal aus Sicht einer Verwaltung sagen kann, eine besondere Herausforderung ist, man hat es bei allen Themen mit sehr großen Zahlen zu tun in kurzer Zeit und zugleich weiß man, dahinter stehen ganz, ganz intensive, sehr persönliche Schicksale, Menschen mit ganz speziellen Bedarfen. Wir haben ja auch Menschen hochpflegebedürftig, die ankommen, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, machen wir so wie immer mit Flüchtlingsunterkünften, sondern wo klar, sie brauchen sehr, sehr spezielle Hilfe und Unterstützung, um das immer zusammenzubringen. Und ich weiß, dass Freiwillige wie Verwaltungsmitarbeitende auch oft abends nach Hause gehen und sagen, da nimmt man noch was mit von den Schicksalen und das nimmt man auch teilweise mit in den Schlaf.
Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf kommen, also die vielen individuellen Bedarfe und individuellen Geschichten und gleichzeitig natürlich auch ein bestimmtes Niveau auch der Leistungen zu erhalten. Nach wie vor braucht es dabei viel ehrenamtliches Engagement, zum Beispiel der ukrainischen Community hier in Berlin. Danilo Poliluev-Schmidt, geht Ihnen da und den anderen Akteuren nicht manchmal schon die Puste aus nach diesem halben Jahr?
Also das ist nicht einfach. Wir haben schon seit 2014, 2015 einige Projekte und Programme gemacht, weil es schon Geflüchtete gab. Jetzt, seit dem Angriffskrieg, gibt es noch mehr Menschen aus der Ukraine, die hier ziehen. Und ja, es gibt viel mehr Herausforderungen, wie zum Beispiel, wo man neue ukrainische Bücher finden könnte, wo man zur Schule wird gehen oder mit der Universität. Und wir haben sehr viel Druck. Das ist alles immer Ehrenamt. Mhm. Und ja, Leute brauchen auch ein bisschen Unterstützung und eine Pause, um weiterzugehen.
Ehrenamt einerseits, gleichzeitig natürlich auch berufliche Situation. Ich habe schon gesagt, Tetjana Goncharuk ist in Marzahn. beruflich tätig und gleichzeitig auch ehrenamtlich engagiert. Und sie hat eben im Vorgespräch gesagt, manchmal kann sie das gar nicht mehr unterscheiden.
Ja, das stimmt, weil nach der Arbeit bekomme ich schon weitere Nachfragen, Anfragen und die Leute ständig brauchen die Hilfe. Und was aus meiner Arbeit zum Beispiel, also wir beraten ständig die Geflüchteten aus der Ukraine, vor allem geht es um die Frauen mit Kindern. Und die Situationen sind ein bisschen unterschiedlich in jedem Bezirk, aber insgesamt, das ist, es gibt die gleichen Tendenzen. Und zum Beispiel, wenn am Anfang 90% der Geflüchteten, die zu uns kamen, haben gesagt, wir bleiben wahrscheinlich in Berlin 4-6 Wochen und dann kehren wir zurück in die Ukraine, weil der Krieg vorbei wird. Jetzt sind sie realistischer geworden. Sie verstehen, dass der Krieg wird noch dauern. Also sind jetzt viel motivierter, sich hier in Berlin integrieren. Also viele lernen jetzt Deutsch. Wir haben auch bei uns solche Angebote wie Sprachcafé und dann kommen auch die deutschen Frauen. Aber was noch eine Tendenz ist, etwa ein Drittel kehrt zurück. Es gibt verschiedene Gründe, warum es so, aber die Hauptgründe sind das, ja, schwierige Situation mit der Unterkunft, Wohnungssuche, das ist ganz, ganz schwierig in Berlin. Jetzt bei Beratung haben wir mehr komplizierte Fälle, wenn zum Beispiel, Sie haben auch gesagt, dass Pflegebedürftige, das ist wirklich, sie müssen mehr unterstützt werden und dann jetzt kommen viele Anfragen von Leuten, die pflegebedürftig sind oder die Menschen mit Behinderung. Genau, es gibt einige problematische Aspekte in solchen Fällen.
Auch darüber werden wir sicherlich gleich noch intensiver sprechen, André Hertel. Wir merken also hier, die Erwartungen verändern sich durch diese längere Zeit des Krieges und der weiter unklaren Situation. Mit dem Blick des Wissenschaftlers, wo sehen Sie denn, dass sich etwas verändert in unserer Gesellschaft durch die Anwesenheit von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern?
Wenn wir auf die puren Zahlen schauen, kann man noch ein sehr, sehr positives Bild zeichnen. Also Sie haben sicherlich alle von diesen Forsa-Umfragen von vor wenigen Wochen gehört, dass 70% der Deutschen die Ukraine weiter unterstützen möchten. Es gibt da zwischen Ost und West inzwischen, insbesondere was die Waffenlieferungen angeht, enorme Unterschiede. Aber was jetzt die rein humanitäre Hilfe betrifft, also hier in Deutschland für die Geflüchteten als auch für die Menschen in der Ukraine, ist die Unterstützung weiter sehr hoch. Was sich, denke ich, seit unserem letzten Treffen hier aber dennoch geändert hat, und Sie haben das schon so ein bisschen angeschnitten, Frau Gonczaruk, ist die Frage des Rückkehrwillens. Also hier liest man jetzt immer mehr Studien, auch von der UN, die letzte über die Menschen, die in den sehr ukrainennahen Staaten leben, dorthin geflohen sind, dass sich da doch die Zahl gedreht hat. Also wir hatten in den ersten Wochen oder als wir hier zusammensaßen im April Zahlen von bis zu 70% derer, die kamen, die zurück wollten zum damaligen Zeitpunkt. Und jetzt hat sich das Verhältnis so ein bisschen gedreht. Also in diesen grenznahen Flüchtlingen oder ukrainennahen Flüchtlingsländern haben wir jetzt über 60%, die sich darauf einstellen, länger bleiben zu wollen. Und nur noch einen sehr, sehr geringen Prozentsatz oder verhältnismäßig geringen Prozentsatz von etwa 16%, die so schnell wie möglich wieder zurück wollen, von denen aber auch viele nicht wissen, wann das möglich sein wird für sie.
Ja. Das hängt ja auch zusammen, ob die Gebiete wieder betretbar sind, aus denen Absolut. Sie kommen, ob es verwandtschaftliche Verhältnisse in anderen Teilen der Ukraine gibt, wo sie Anschluss finden können. Es sind eben wieder an der Stelle sehr individuelle Geschichten. Was heißt das denn für die Berliner Verwaltung? Das ist ja für viele, die sich engagieren, und das ist auch für viele in der Verwaltung natürlich jetzt auch ein langer, harter Weg gewesen. Was muss sich da denn verändern? Was verändert sich denn da gerade?
Also ich sag mal, was ist jetzt unsere Aufgabe nach wie vor, und ich würde sogar sagen, nicht verändert, sondern eher verstärkt, das ist natürlich die Frage der Unterbringung. Wir wussten in Berlin schon bereits vor dem Angriffskrieg gegen Ukraine, dass der Wohnungsmarkt hier hart umkämpft ist. Also habt schon davor, haben wir geflüchteten Gemeinschaftsunterkünfte, wo über 20.000 Menschen waren, wovon viele gerne eine Wohnung umgezogen wären. Wir haben viele Obdachlose hier, wo wir immer händeringend geschaut haben, wie kann man ein geschütztes Marktsegment schaffen. Wenn irgendwas frei wird bei landeseigenen Wohnungsunternehmen, kann man da einen gewissen Prozentsatz immer nutzen, um Menschen, die besondere Bedarfe haben, da unterzubringen. Und diese Situation hat sich ja eher verschärft, auch weil nochmal der Wohnungsneubau deutlich teurer geworden ist, gerade aktuell. Und das heißt, was wir natürlich als allererstes anbieten müssen, sind Unterkunftsplätze in den geflüchteten Unterkünften. Und da ist eine große Aufgabe, mit einer enormen Geschwindigkeit immer mehr Plätze zu schaffen und auch Objekte anzumieten. Wir haben auch einen Aufruf gestartet an Menschen, die Wohnungen zur Verfügung stellen wollen, also sowohl bei landeseigenen Wohnungsunternehmen wie auch Menschen, die so eine Einliegerwohnung haben und sagen, die würden sie mal zur Verfügung stellen, dass wir da was vermitteln. Aber natürlich ist es nicht möglich für uns innerhalb eines Jahres. Also wir hatten jetzt über 70.000 Menschen, die einen Aufenthaltstitel für Berlin beantragt haben. Kriegst du nicht einfach Wohnungen aus dem Boden gestampft. Das Zweite war, der Zugang zu Sozialleistungen sicherzustellen. Ja. Und die Zeitungen haben immer berichtet, wenn Schlangen vor den Sozialämtern waren. Und das war immer mit einer Kritik an den Mitarbeitern verbunden. Ich war dann mal vor Ort in den Bezirken und habe natürlich gesehen, dass die immer eine Stunde eher angefangen, in der Regel noch eine Stunde länger gemacht haben, um möglichst viel abzuarbeiten. Und was mir ganz wichtig war, dass als dann endlich klar war, dass es sofort einen Zugang zum Sozialgesetzbuch 2 gibt, das ist ja in der Sprache und mit Regeln, das ist ja schon, wenn man Deutsch als Muttersprache hat, verdammt schwierig. Also ich habe 16 Jahre lang Hartz IV bearbeitet im Bundestag und so und fand immer schon, der alltägliche Wahnsinn mit Hartz IV ist, wenn man sich in der Sprache von klein auf bewegt, echt so, boah, heftig. Und dann muss es auf einmal in eine einfache Grafik bringen, noch mit Aufenthaltsrecht verbinden und möglichst auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und so weiter übersetzen und das vermitteln. Das war uns aber ganz wichtig, da immer das sicherzustellen, dass vielleicht auch nochmal eine Botschaft. Wir werben sehr dafür, dass sich wer hier ist, dass er sich registrieren lässt, weil, das muss man ganz klar sagen, jeder, der in Deutschland ankommt, aus der Ukraine geflohen ist, hat damit auch Anrechte. Und das ist nicht eine mildtätige Gnade, die man gnädigerweise von irgendjemand bekommt, sondern das ist ein Anrecht, was man hat. Warum betone ich das so mit dem Anrecht? Niemand, der aus der Ukraine hierher fliehen sollte, sollte irgendwie jetzt ein Gefühl haben, er muss sich auf eine ausbeuterische Situation einlassen. Ja, also wir hatten zum Glück nur sehr wenige Fälle, auf die wir gleich die Polizei angesetzt haben, dass auch Einzelne, in der Regel waren es Männer, die Situation ausgenutzt haben in Unterbringungen. Aber es gab auch Berichte, dass Arbeitgeber gedacht haben, ach, dann nutzen wir mal die Unwissenheit, um die in besonders schlechte Arbeitsverhältnisse zu bringen. Wer denn hier ist, hat Recht zum Zugang zum Arbeitsmarkt, damit Recht auf alle Schutzrechte wie Mindestlohn, Arbeitsverhältnisse und so weiter, aber eben auch Anspruch auf die Sozialleistung. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil das immunisiert gegen die Form von Ausbeutung, die es auch teilweise gab, auch wenn glücklicherweise die Solidarität aus der Zivilgesellschaft viel, viel größer war.
Wie ist denn das Verhältnis von Registrierten und Nicht-Registrierten, also von Menschen, die sagen, ich kenne da Leute und ich bin da mal bei denen, also gerade in der ersten Zeit, wo ja viele dachten, ich bleibe nicht lange hier.
Also das Problem ist erstens, das war dieser Gedanke, dass Leute sehr schnell zurückkehren können. Aber jetzt, das ist auch eine negative Erfahrung mit Registrierungen und die Wartezeiten. Und auch viele Menschen, die schon hier Familie hatten, sie wussten nicht, ob sie in Berlin dann bleiben können. Und hier, es wäre viel besser, wenn es irgendwelche Sozialprojekte gibt oder ein Netzwerk, zum Beispiel ein Netzwerk von Ländern, die Ukraine unterstützen und machen zum Beispiel Sozialangebote, dass sie können nach Wien ziehen und dorthin gibt es Schulen, gute Ökologie, schöne Plätze zu wohnen. Ja. Schön, ja, mehr Wohnungen, dass es sehr wichtig ist. Also dann Leute fühlen sich auch besser, dass sie wissen. Mhm. Diese Unwissenheit platziert Leute in die Situation, okay, ich kenne schon Berlin, also wenn ich mich registriere, dann werde ich aus Berlin geschickt. Und sie haben schon diese Erfahrung diesen geflüchteten Personen. Und die Sprache, das ist auch sehr wichtig. wichtig. Wir haben Beispiele, dass Leute zum Beispiel auch Briefe auf Deutsch bekommen oder auf die Sprache, die nicht also klappt für sie, also zum Beispiel auf Russisch, weil diese nicht Kleinigkeiten, aber Amtssprache von Russland und Ukraine ist nicht ähnlich und Leute können nicht verstehen, worüber geht. Auch wenn diese sind zwei slawische Sprachen.
Fluchtpunkt Berlin, wir sprechen wieder über ukrainische Geflüchtete hier im Forum, im Inforadio aus der Landeszentrale für politische Bildung. Und wir waren gerade bei diesem Punkt, ja, wie ist das eigentlich mit der Attraktivität von Berlin und gleichzeitig der Frage, wie Netzwerke geschaffen werden können in die verschiedenen Regionen hinein. Und an der Stelle würde gerne Tatjana Goncharuk weitermachen.
Am Anfang hatten viele einfach Angst, sich registrieren lassen. Warum? Weil sie dachten, dass die Pässe werden weggenommen, dass sie dürfen dann nicht zurück in die Ukraine kehren und so weiter. Bei Beratungen hatte ich so viele solche Nachfragen, habe einmal gefragt, woher kommt diese Information, weil es keine offizielle Information. Und dann zum Beispiel die Frauen haben gesagt, dass sie bekommen quasi solche Informationen auch bekamen in Polen oder als sie unterwegs waren. Und jetzt sehe ich, dass es solche Irritierung gibt es nicht mehr oder ganz, ganz wenig. Aber gibt es die komplizierten Fälle. Wenn zum Beispiel die Leute, die mit russischen Pässen, die in der Ukraine gelebt haben, sie haben jetzt oft Angst, ihre Pässe zu zeigen, wollen sich auch nicht registrieren lassen. Ja, und es gibt die Ängste, genau, man denkt, wenn ich nach Tegel gehe, dann werde ich wahrscheinlich verteilt, aber ich will in Berlin bleiben. Und das ist auch ein riesiges Problem, weil ich habe zum Beispiel solche Fälle, also eine Frau jetzt bezahlt eine Pauschale für jeden Monat an Wohnungsgeber, damit sie hier angemeldet darf sein, also hier in Berlin. Und das finde ich schon schwierig und problematisch. Und sie will nicht zur Polizei gehen, natürlich, weil sie Angst hat. Oder zum Beispiel, es gibt auch Fälle, dass die Frauen sollten dann putzen oder Pflege machen, damit sie einfach diese Anmeldung oder Einzug, Bestätigung von Wohnungsgeber bekommen können. Und das ist natürlich problematische Aspekte.
Weil, was nicht alle wissen, wer hier keine Familie hat, aber zum Beispiel eine Wohnung oder einen Arbeits-, einen Ausbildungs- oder Studienplatz, der kann bleiben und wird nicht weiter verteilt.
Ich will noch mal was zu sagen zur Attraktivität von Berlin. Ich verstehe das total. Ich bin ja auch in Dresden geboren und jetzt in Berlin gelandet, weil es ist eine großartige Stadt mit einer tollen Zivilgesellschaft. Es gibt eine große ukrainische Community, das ist eine Hilfe. Zugleich muss man halt sagen, womöglich ist es in anderen Bundesländern vielleicht nicht so hip wie in Berlin, aber womöglich leichter, einen Pflegeheimplatz zu bekommen, und definitiv leichter, eine Wohnung zu finden und vielleicht auch leichter, einen wohnortnahen Schulplatz und Kitaplatz für das Kind zu bekommen. Also gerade, wenn man so ein bisschen auf Strecke denkt, ist das sozusagen ein Anliegen. Aber nochmal, also in Tegel gibt es jetzt nicht eine zwangsweise Verschickung, aber das gibt dann halt eine Zuweisung. Man kann sich immer noch dagegen entscheiden, aber dann kann man sich halt nicht in Berlin anmelden.
Ganz kurz noch zu der Berlin-Frage. Man darf natürlich nicht vergessen, dass ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Geflüchteten aus sehr, sehr großen Städten stammt, nämlich aus Kharkiv, aus Kiew selbst, aus Dnipro. Das sind Millionenstädte und ich kann es schon verstehen, dass die Menschen, die von dort flüchten, eben auch sich so ein urbanes Umfeld wünschen, wie sie es eben gewohnt sind. Dazu kommt, wir haben das mit einem, ich habe jahrelang in einem deutsch-ukrainischen Studienprojekt in einem gemeinsamen gearbeitet und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es eben doch nochmal einen Unterschied zwischen deutscher und ukrainischer Provinzwahrnehmung gibt. Dass man dann eben doch sagt, naja, das kann nicht sein, wenn ich hier in Deutschland in eine Stadt mit 100.000 Einwohnern komme, dass ich da dieselbe Qualität an Infrastruktur vorfinde wie in der Millionenstadt Berlin. Das können sich viele Ukrainer einfach nicht vorstellen.
Aber André Hertel, wie sehr wird in der ukrainischen Gesellschaft, in der Öffentlichkeit auf das auch geblickt, wie hier mit Geflüchteten umgegangen wird? Wie stark spielt das auch für das Bild Deutschlands in der Ukraine eine Rolle?
Also ich glaube, da dürfen wir wirklich diese Frage jetzt auch nicht zu hoch hängen. Also in der Ukraine bleibt kaum Zeit, über das Schicksal derer nachzudenken, die jetzt nach Deutschland oder nach Polen geflüchtet sind. Es geht für die Eliten und für die, die jetzt verblieben sind im Land, darum, oder für die politischen Entscheider, ich will mal nicht von Eliten reden, ja, geht es darum, diesen Krieg zu gewinnen und diesen Krieg zu überstehen. Ja, und ich glaube, man ist froh, ja, und auch dankbar, ja, das höre ich so raus, ja, dass Frauen und Kinder ausreisen konnten. Und ansonsten spielt das Thema bisher wirklich eine eher untergeordnete Rolle. Zur Realität in der Ukraine. Wir hatten eine ganz interessante Veranstaltung. Da hat der Bürgermeister der Stadt Slawiansk gesprochen, aus seinem Büro raus. Slawiansk befindet sich im Donetsker Gebiet, ist jetzt umkämpft. Das ist direkt an der Frontlinie seit mehreren Wochen. Und das Donetsker Gebiet hatte eine Evakuationsaufforderung schon vor 2 Monaten, eine komplette der ukrainischen Regierung. Es ist eine Stadt, einfach damit man sich das mal plastisch vorstellen kann, die vor dem Krieg noch 100.000 Einwohner hatte. Da sind 80.000 weg. Ja, in Slawiansk haben wir derzeit noch 20.000 Menschen. Ja, also einerseits ist wahnsinnig viel, wie viele da gegangen sind. Ja, man muss sich das vorstellen. Ja, da ganze Straßenzüge sind da leer. Ja, und andererseits sind natürlich die Schwächsten geblieben. Es sind auch noch 1.500 Kinder in der Stadt. Ja, und die ganzen Unbeweglichen. Ja, und derzeit ist es so, dass eben auch aufgrund der Transportprobleme nur 30 bis 50 Menschen zusätzlich die Stadt jeden Tag verlassen. Ne? Also das ist die Realität der Flucht jetzt gerade in der Ukraine. Ja, und das alles unter den Bedingungen von Stromausfall, von wenig Trinkwasser, von einer zerstörten Infrastruktur und ständigen Luftangriffen.
Und wenn dann viele, die, sagen wir mal, jetzt in einem Alter sind, wo sie überlegen und zu uns gekommen sind und überlegen, beginne ich ein Studium in Deutschland, mache ich ein Online-Studium nach der Ukraine. Die spannende Frage für eine Nachkriegs-Ukraine, gibt es da auch Diskussionen, wo es ein bisschen darum geht, um die Frage, wo beginne ich mein Studium, wo wird dann am Ende auch mein Lebensmittelpunkt sein?
Also das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich werde antworten, das sofort. Ich starte mit Moment dieser Ungewissheit und Zitter, dass Leute keine Plätze hier in Deutschland finden. Und auch Probleme mit Kommunikation aus der Universitäten, wo man diese Hilfe finden könnte. Ich arbeite für Wissenschaft und Uni AG bei der Allianz Ukrainischer Organisationen und IWEC e.V. Und wir hatten schon sehr viel Informationen über diese Probleme gesammelt und auch Gespräche durchgeführt mit verschiedenen Universitäten in Berlin, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und es gibt nicht genug Plätze für Integrationskurse, es gibt nicht genug Plätze für diese College-Studien, dann könnten sie auch nicht sofort ins Studium bringen und anfangen. Und es geht um diese auch Deutschkurse, die, also Vorbereitungsdeutschkurse, das ist auch ein Problem. Es gibt auch nicht genug Plätze, also dass es sofort gebraucht wird, weil wir diese Menschen jetzt verlieren. Sie werden zurück in die Ukraine reisen oder in die andere Länder. Was ich denke, sehr schlecht für Deutschland und für Berlin wäre, weil diese sind sehr aktive und smarte Menschen, die hier etwas Neues bringen können.
Und die können natürlich dann auch bestimmte Formulare der ja. Berliner Verwaltung auch in all die Sprachen übersetzen, die man dann auch braucht.
Ja, wenn wir zum Beispiel, wir sprechen auch über die Leute, die schon Abschluss haben. Und, die haben Probleme mit Anerkennung seiner Diplomen hier in Deutschland. Also ich kenne diese Situation, dieses Beispiel, eine Doktorin, Post macht Postdoc, schöne Recherche über Wasser und Wasserausrüstungen, könnte hier nicht bleiben, weil sie wird nicht normal an der Uni also angestellt. Deshalb ist sie jetzt zurück in die Ukraine. Und es soll noch eine Ergänzung, warum das ist so wichtig für uns hier in Deutschland, das einfacher für die Ukrainer und Ukrainerinnen zu machen. Es wird ein Punkt, wenn Ukraine diesen Krieg gewinnen und wir brauchen einen Wiederaufbau. Dann, wenn wir jetzt in diese Menschen investieren, dann wird Deutschland weniger Geld in der Zukunft investieren. Und das ist eine Investition für die Zukunft. Deshalb brauchen wir es jetzt und wie schneller wie möglich.
Und wenn Sie jetzt in der Zwischenzeit kurz mal versucht haben zu googeln, was sich denn hinter IWEC e.V. verbirgt, die Initiative für Wissensaustausch, Empowerment und Kultur. Schöne Titel soll man auch gerne mal in voller Länge sagen. Ich will an der Stelle gleich mal Katja Kipping noch mal fragen, weil wir eben merken, hier sitzt die Sozialsenatorin, aber es könnte auch die Wissenschaftssenatorin hier sitzen, um Fragen zu beantworten oder mitzudiskutieren. Die Schulsenatoren, wir wissen, ein Drittel der 970.000 in Deutschland registrierten Geflüchteten aus der Ukraine sind Kinder und Jugendliche. Wie schaffen Sie es eigentlich, diese große Querschnittsaufgabe auch beispielsweise im Berliner Senat so zusammenzuführen, dass nicht alle nebeneinander her, sondern alle miteinander diese Fragen behandeln?
Also so schlimm der Anlass war, glaube ich, das hat den Senat, der war ja da noch sehr frisch neu im Amt, sehr zusammengebracht. Also ich war komplett neu in der Berliner Landesregierung, muss sagen, dass es ganz schnell so ein Gefühl gab von, man kann sich kurzfristig anrufen, um Dinge zu, also zum Beispiel Wirtschaftssenator Schwarz und ich, wir haben jetzt, ne, ich für Soziales, er für Wirtschaft, schon den einen oder anderen inhaltlichen Konflikt, aber in dieser Frage war, das konnte er noch spät abends anrufen, dann, wir müssen jetzt was klären, du hast doch die Beziehung, kriegen wir das irgendwie hin. Also das war sehr gutes im Zusammenspiel.
Es ist schön mal zu hören, dass das Unbürokratische auch ganz oben stattfinden kann und nicht nur immer gefordert werden kann von den armen Menschen in den Verwaltungen, wenn man da...
Das war die eher gestresst, weil wenn der sozusagen, das ging ja dann auch manchmal sehr quer zu allen gewohnten Abläufen, was wir da in die Wege gebracht haben. Wir brauchten ja immer sehr schnell. Also dann vielleicht doch eine Episode, weil ich ja wirklich gerade so gelernt hatte, wie Verwaltungsabläufe sind, dass nämlich das Ausschreiben der Sekretärinnenstelle von dem Moment, wo man sich entscheidet, bis zu dem, wo die Person da ist, 4 bis 5 Monate dauert und dann war man schnell. Und jetzt war ich eine Situation, wo wir eine Welcome Hall am Hauptbahnhof innerhalb einer Woche sozusagen ins Leben rufen mussten mit vollem Bestand und das Ankunftszentrum innerhalb von 2 Wochen, also wo auf einmal ganz schnelles Handeln auch möglich war. Aber das nur am Rande. Ich will noch was sagen, weil Sie haben ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Und das ist was, das kann nicht ein Bundesland alleine entscheiden, da müssen sich alle Bundesländer zusammen abstimmen und verständigen. Und Sie wissen, aus Bildungsministerkonferenzen, das wird immer eingefordert und findet nie statt. Und was bei allen Problemen, die es jetzt noch gibt, finde ich positiv war, dass es eine sehr schnelle unbürokratische Verständigung gab für die nicht reglementierten Berufe, dass man gesagt hat, das kann nach Selbsteinschätzung passieren. Und dann gibt es Berufe, und das ist, hier kann ich Ihnen erstmal nur ein Problem schildern, jammer schade, weil wir natürlich händeringend zum Beispiel Psychologen, Therapeuten, Ärzte suchen. Aber damit die zugelassen werden, braucht es einen Anerkennungsprozess. Ich glaube, das leuchtet auch allen ein. Und was nicht möglich ist, jemanden einfach zu sagen, er bekommt hier eine Zulassung in Deutschland, aber nur für ukrainisch Sprechende. Weil das dann immer für alle Patienten ist, so eine Zulassung, und auf Lebenszeit ist halt da immer der Spracherwerb am Anfang. Und das ist eine große Barriere. Hier gibt es gerade Versuche zwischen den Bundesländern im Bundesrat, dass man so eine Mittellösung findet, dass die dann nicht als Arzt approbiert werden, aber sozusagen eine vorübergehende Zulassung gibt in Gemeinschaftsunterkünften etc. Also wo man wieder versucht, möglichst praktikable Lösungen zu finden, wo wir als Berlin, als Land Berlin uns auch sehr dafür eingesetzt haben, was zu finden, was zum einen dem Sicherheitsbedürfnis, wenn jemand den Titel hat, muss man sich auch darauf verlassen können, und zugleich halt der aktuellen Lebenssituation gerecht wird.
Aber da muss ich natürlich den Ukraine-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, André Hertel, auch noch mal fragen. Das hat so den Eindruck, da sind so viele völlig unkompatible Dinge zwischen der Bundesrepublik und der Ukraine, was die Ausbildungsform, was die Schulabschlüsse und so weiter geht. Ist das tatsächlich so ein großer Unterschied?
Sie müssen ja sehen, dass das Bildungssystem in der Ukraine ist ja auch ein Sektor, der stark reformiert werden sollte nach 2014. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, wurden 2 bis 2,5 Jahrzehnte verpasst, wie in vielen anderen Bereichen, um schnell und effektiv zu reformieren. In vielen Bereichen hat eben dieses System noch stark dem sowjetischen und dem spätsowjetischen System entsprochen. Ja. Und wir hatten eine Studierquote in der Ukraine von über 70%, fast bis zu 80%. Das heißt, vieles, was man in Deutschland nicht als Universität bezeichnen würde, wurde in der Ukraine dann eben als Universität gewertet, als akademische Ausbildung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der dann in Deutschland diese Dokumente bekommt, von irgendeiner ukrainischen Universität mit irgendeiner Bezeichnung eines Abschlusses, einer beruflichen Qualifikation, dass der sich wahnsinnig schwer tut, dann dahinter zu schauen und vor allen Dingen die Qualität einzuschätzen. Ja, die Qualität, die qualitativen Standards in der Ukraine sind in fast allen Fachbereichen extrem unterschiedlich und von außen her kaum einzuschätzen. Und natürlich, da würde ich mich auch, wie gesagt, von der konservativen Seite her nähern, müssen deutsche Abschlüsse da erst auch mal geschützt werden. Ja, man kann hier nicht jeden zum Herzchirurgen machen, wo man gar nicht weiß, wie gut war tatsächlich die Ausbildung. Und es ist schwer, sowas eben festzustellen tatsächlich. Ja.
Es ist wobei man auch sagen muss, die Ukraine, es gibt auch Bereiche, wo die, glaube ich, weiter sind. Also im Punkt der Digitalisierung habe ich den Eindruck, da gibt es in der Ukraine Standards, da wären wir froh, wenn wir die hier hätten. Ja.
Auch Biotechnologie zum Beispiel. Ja. Ich habe in Lviv studiert und ich habe einen sehr guten Abschluss in Biologie und Biochemie gemacht. Also ja, ich verstehe, das ist nicht so einfach zu machen. Das ist ein sehr langes Prozess und wir sollen auch nicht vergessen, dass die Ukraine ist jetzt auf die Strecke der Integration in Europäische Union. Deshalb müssen sie diese Qualitätsniveaus erhöhen. Entweder erhöhen oder Ukraine wird nicht ein Teil Europäischer Union. Deshalb denke ich, es wird noch besser und besser.
Katja Kipping ist bei uns, die Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Tetjana Goncharuk, Leiterin des Frauentreffs Helma in Berlin-Marzahn. Danilo Polilueff-Schmidt, Allianz ukrainischer Organisationen in Berlin. Und André Hertel, Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir sind hier im Forum in der Landeszentrale für politische Bildung und sprechen nach 6 Monaten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine über die Fortdauer der Fragestellung, wie umgehen mit Geflüchteten in Berlin und Brandenburg. Tetjana Goncharuk in Marzahn-Hellersdorf, in ihrem Frauentreff. Da kommen jetzt ja nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine. Da gibt es viele Menschen, die in dem Bezirk leben, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Sprechen die miteinander? Finden die zueinander? Oder gibt es da starke Konflikte? Wie erleben Sie das im Alltag?
Also zum einen natürlich gibt es ganz, ganz viel Solidarität, auch in unserem Bezirk. Es gibt ganz viele Leute, die möchten die Geflüchteten aus der Ukraine unterstützen. Also wir bekommen auch ganz, ganz viel ehrenamtliche Hilfe. Sonst, wir sind ein kleines Team, sonst könnten wir nicht unsere Arbeit leisten. Aber gibt es auch die problematischen Aspekte. Zum Beispiel, das war bei der Arbeit, als ich eine Beratung gemacht habe. Dabei waren 3 Frauen aus der Ukraine. Und dann kam ein Mann, also ein deutscher Mann, und hat die Beratung unterbrochen und hat gefragt, ob wir aus der Ukraine kommen. Die Frauen haben das bestätigt und dann einfach gesagt, dass wir alle Faschisten sind. Und Putin hat recht, die Ukraine muss nicht existieren und so weiter. Und natürlich, das war eine schwierige Situation für mich auch persönlich, ja, da ich selbst aus der Ukraine komme, auch für die Frauen, die dabei waren und auch wegen des Krieges traumatisiert sind. Oder noch ein Beispiel, das ist auch in unserem Bezirk. Also ich habe auch meine Familie aus der Ukraine evakuiert. Und dann meine Mutter saß auf die Bank und dann kam zu ihr eine Frau, hat was auf Deutsch gefragt. Meine Mutter hat auf Ukrainisch geantwortet, das sie leider versteht nicht. Und dann die Frau hat auf Russisch gesagt und hat erzählt, also sie ist Russin, also spricht akzentfrei Russisch. Putin macht alles richtig, viele andere schlimme Sachen auch. Aber sie hat das zur Frau gesagt, die selbst geflüchtet ist. Die Geflüchteten haben Angst, darüber laut zu sprechen. Zum Beispiel, wenn was hier Russen angegriffen werden, dann sofort bekommt man in der Nachrichten, dass es, oh, was passiert das. Aber wenn solche Sachen passieren, da die Geflüchteten können natürlich kein Deutsch oder kaum, jetzt sie lernen Deutsch. Ich meine, das muss man auch, solche Erfahrungen besprechen, öffentlich besprechen, weil es ganz, ganz nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel die russische Propaganda, sie ist ganz, ganz stark in Berlin präsent, ganz, ganz stark. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe auch mal gesehen, dass, ich werde den Titel nicht nennen, also dass eine rechtsextreme Zeitschrift hat die Interviews, also von den letzten Jahren von Putin ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Und wenn man das einfach auch geht, guckt und kauft und dann kritisch nicht guckt, dann natürlich, das macht viele Probleme. Ja?
Wenn ich ergänzen könnte zu diesem Thema, was wir brauchen jetzt als Gesellschaft, ukrainische Gesellschaft hier in Berlin. Wir brauchen ein geschütztes Raum, zum Beispiel Zentrum Civil Society, wo Allianz ukrainische Organisationen und anderen in einem Haus sitzen und dass wir diese Veranstaltungen machen können, dass wir geschützt werden, dass es keine Angriffe gibt. Die Ukraine ist noch fremd für Deutsche und wir können auch das ändern, wenn wir so etwas haben.
Was kann da, angefangen von irgendwelchen Förderungen, was kann da geschehen?
Also was es in Berlin gibt, und zwar einem guten gemeinsamen Prozess von Zivilgesellschaft, Selbstorganisation und Verwaltung geschaffen, ein Gesamtkonzept für Partizipation von Geflüchteten. Und wir haben jetzt uns verständigt, es gibt einen Aktionsplan Ukraine, der aber nicht losgelöst von all dem ist, dass man so sagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern dass das auch als Teil dieses Prozesses wird. Ich würde noch einen Punkt sagen, das stimmt, also dass es in, ich glaube, in Berlin, aber auch in Deutschland, man eher irgendwie Russland kennt. Im Osten dann sozusagen gleich noch die, so nach dem Motto, das war ja alles mal UdSSR, die Ukraine noch da irgendwie gedanklich mitmacht und die Besonderheit und auch Eigenheit, eine eigene Geschichte des Landes mit eigenen nationalen Traumata nicht so präsent ist. Es muss in der gesamten Stadt immer wieder auf allen Ebenen auch ein klares Entgegenstellen nicht mehr von Russia Today Propaganda geben. So, und das muss ganz entschieden zurückgewiesen werden, weil es eben nicht nur von Putins Regime kommt, sondern über rechte Strukturen und sich mal auch so Russia Today-Fan-Gruppen, die es gibt, dann natürlich Propaganda aus dem Regime Putin auch hier verbreitet wird. Da muss es ein Dagegenhalten geben. Und deswegen würde ich ganz gerne um einmal, weil so vieles wird so selbstverständlich, was natürlich diese Solidarität mit Ukraine-Geflüchteten schon auch ist, und das finde ich, muss man auch so einordnen, ist nicht nur ein Akt der Humanität gewesen, es ist auch immer eine politische Botschaft an Putin gewesen. Und zu sagen, wir wissen, dass Autokraten, Despoten wie Putin, Lukaschenko auch immer versucht haben, mit der Angst vor Fluchtbewegungen in europäischen, in demokratischen Gesellschaften Neid, Missgunst und Angst zu schüren. Und dass hier die Gesellschaft im Großen und Ganzen zusammengestanden gesagt hat, wir stehen an der Seite der Ukraine, das ist was ganz Wichtiges. Und das aber auch so politisch zu benennen und zu framen und zu sagen, was wir machen ist, also jeder, der sich beteiligt hat, der geholfen hat, der hat eine Menschlichkeit gezeigt in Berlin aus der Zivilgesellschaft, aber ich finde, am Ende hat er auch eine klare Antwort an den Despoten Putin gegeben und zu sagen, wir stehen hier zusammen und hier zeigen auch die offenen und demokratischen Gesellschaften ihre Stärke und daran immer wieder zu erinnern, nicht nur an so einem Jubiläumstag wie heute, glaube ich, tut Not, damit wir auch diese Gesellschaft mit dieser klaren Botschaft gegen Despoten wie Putin weitertragen.
Eine zweite Botschaft könnte in die Ukraine gehen, nämlich zu sagen, diesen Transformationsprozess von einer post-sowjetischen Gesellschaft in eine westliche demokratische Gesellschaft, die ja im Gange ist, spätestens seit 2014, die auch stärker zu unterstützen. Was erwarten da Akteure in der Ukraine, in der Zivilgesellschaft, aber auch in Politik und Verwaltung?
Wir müssen uns leider mit der Realität beschäftigen, dass der Krieg vieles doch auch kaputt gemacht hat, ja, was seit 2014 begonnen wurde. Also auf diesen ganzen Reformprozess, der ganze Reformprozess ist natürlich durch den Krieg beeinflusst worden. Ne? Das sieht man deutlich eben am Gesundheitssystem, das sieht man am Bildungssystem. Ne? Viele dieser Leute sind eben auch geflüchtet mit ihren Familien. Ja? Und da ist es natürlich, also man muss das so sagen, für die europäische Politik oder für die Strategie des Westens ist es ganz wichtig, jetzt eben auch bei so Themen wie Wiederaufbau alles sehr langfristig zu betrachten. Ja? Jetzt nicht an die Dinge so ranzugehen, zu sagen, Wiederaufbau, ja, das ist was, das machen wir, aber erstmal gewinnen wir den Krieg. Das funktioniert so nicht. Denn dieser Konflikt, der wird anhalten. Sie sind hierher gekommen und haben gesagt, das ist ein Konflikt, der existiert seit 8 Jahren. Und genau das ist der Punkt. Ja? Das, was wir jetzt haben, ist eine schreckliche Eskalation. Ja? Aber wenn wir uns die Umstände des Krieges angucken, es wird auch nach einem Waffenstillstand, was für mich das einzige alternative Szenario für die nächste Zeit ist, ein temporärer Waffenstillstand. Im Hintergrund wird dieser Konflikt anhalten. Die Ukraine wird ein Frontstaat werden, wenn sie überlebt. Sie wird, denke ich, überleben. Das ist mehr oder weniger gesichert in gewissen Grenzen. Ja. Das ist auch schon eine gute Nachricht. Aber sie wird ein Frontstaat werden. Und wir müssen uns damit beschäftigen, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für den Wiederaufbau? Sollten wir nicht jetzt die Luftabwehr stärken, wenn die Luftabwehr genügend gestärkt ist in den großen Städten, schon mit dem Wiederaufbau beginnen? Ja, und dann kann man auch wieder diese mit Dingen beginnen, mit Forderungen beginnen. Dann kann man sagen, okay, hör zu, wenn ihr diese und jene Summen wirklich haben wollt, diese Unterstützung, dann kann das nur so und so stattfinden. Dann muss beispielsweise neben dem Wiederaufbau eine Modernisierung passieren. Ja, das ist das, was wir jetzt gerade sehr kritisieren an diesem mit heißer Nadel gestrickten Wiederaufbauplan der Ukraine. Das ist natürlich alles politisch bedingt. Ich habe dafür auch Verständnis auf einer gewissen Ebene. Aber das ist jetzt eine Riesenchance auch. Dieses Geld gibt es nur einmal. Ja? Und das ist eine Riesenchance für die Ukraine, nicht nur wieder aufzubauen, sondern sich auch ganz neu zu erfinden.
Welche Rolle bei diesem, naja, Neuerfinden ist ein großes Wort, aber bei diesen Transformationsprozessen wollen Sie beide eigentlich aus Berlin da spielen?
Ich denke, wir sind Brücken. Wir verstehen deutsche Gesellschaft, wir sprechen die Sprache, was auch sehr wichtig ist. Wir verstehen auch die Bürokratie und politische Strukturen. Aber wir kennen und verstehen auch die ukrainische Realität. Mhm. Deshalb werde ich nach meinem Doktorat zwischen Deutschland und der Ukraine leben und versuchen, diese Beziehungen zwischen beiden Ländern stärker zu machen.
Also ich komme selbst aus dem NGO-Bereich. Also in der Ukraine habe ich auch in diesem dritten Sektor gearbeitet, habe für die Menschenrechtsorganisationen und jetzt in Deutschland auch eigentlich in diesem Nichtregierungsorganisationen-Bereich. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, solchen Austausch oder einfach die Zusammenarbeit zu schaffen zwischen den deutschen Nichtregierungsorganisationen und dann den ukrainischen, weil in der Ukraine, also noch vor dem Krieg, war ganz, ganz stark die Zivilgesellschaft. Also das sind wirklich sehr aktive Leute. Aber als ich nach Deutschland kam, meine Wahrnehmung war, dass hier solche Aktivitäten von der Zivilgesellschaft sind ein bisschen ruhiger, niedriger im Vergleich mit der Ukraine. Natürlich, Ukraine damals hat zwei Revolutionen erlebt und so weiter.
Also ruhiger, glaube, meint, wir sind nicht dauernd auf der Straße oder was meint das?
Naja. Ja, es ist vielleicht, hier gibt es schon weniger Probleme und Herausforderungen als in der Ukraine. Genau, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, genau, also solche Zusammenarbeit zu schaffen, weil die Zivilgesellschaft, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Aktivistinnen in der Ukraine kritisieren immer oder ganz oft, was macht die Regierung, und oft ist es ganz, ganz kluge Sachen sind, ja, was kann man im Land ändern und wie muss die Reformen stattfinden und so weiter. Und ich glaube, also Deutschland hat ganz viel Erfahrung und dann diese Zusammenarbeit kann ganz effektiv sein.
Derzeit kommen am zentralen Omnibusbahnhof in Berlin-Charlottenburg, war gerade die Meldung, täglich etwa 200 bis 250 Personen aus der Ukraine an. Es werden wieder mehr, sagen die Helfer. Jetzt starren wir alle auf diesen medial, starren wir alle auf diesen Winter und die Frage der Energieversorgung und was auch immer. Winter war schon immer auch ein Thema für Fluchtbewegungen. Wie bereitet sich denn der Berliner Senat darauf vor, dass wir vielleicht in den Herbst, einen Winter kommen, wo man dann nicht einfach nur ein Zelt aufbauen kann in Tegel?
Genau, die Strukturen müssen winterfest gemacht werden und deswegen in Tegel gibt es zum Beispiel einen Umzug in das Terminal C, weil man sagt, also
das berühmte Impfzentrum,
genau. Wir erinnern uns. Auch am Hauptbahnhof werden die Strukturen winterfest gemacht und das wird auf Hochdruck, die läuft die Akquise für weitere Unterkünfte. Wir haben ja, sag ich mal, ab Anfang März, weil klar, das ist alles, was geschaffen wurde, ist nur im Zusammenspiel und durch den großartigen Einsatz dieser Stadt Berlin gelungen, durch die vielen, vielen Freiwilligen, wo Menschen wie Sie als Brückenbauerinnen ganz wichtig waren, aber auch aus der Stadtgesellschaft heraus ganz viel. Und zugleich war klar, dass nach und nach wird es immer mehr auch die Verwaltung in Verantwortung gehen muss und das Sachen übernommen hat, dass wir dann auch mit Verwaltungsmitarbeitern ein Respektteam aufgebaut haben. Vielleicht mal so eine Sache, die noch vor Jahren wahrscheinlich undenkbar gewesen war in Berlin, dass wir haben alle Verwaltungsmitarbeiter angeschrieben und jetzt sind da vom Forstamt über den Rechnungshof bis hin zu Gerichten Mitarbeiter, die ansonsten in ihrem Arbeitsleben nie miteinander zu tun hatten, stehen auf einmal tagsüber am Hauptbahnhof, um Geflüchtete willkommen zu heißen und weiterzuleiten. Und als ich die getroffen habe neulich, haben die mir erzählt, ich freue mich am Feierabend schon auf den nächsten Arbeitstag, weil die Zusammenarbeit mit den Kollegen so schön ist. Ja? Und die haben echt, das ist kein leichter Job, ja? Also weil du hast dort Lärm, es ist allen Bedingungen ausgesetzt und immer wieder Konflikte und Schicksale, mit denen man konfrontiert ist. Und sowas muss halt weitergeführt werden.
André Hertel, Wissenschaftler sind keine Propheten, aber sagen Sie mal, wie sich die Situation, wie sich dieser Krieg entwickeln wird.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu der kritischen Situation mit der Energiefrage. Das ist ja ein doppeltes Problem. Also wir werden einerseits zusätzliche Geflüchtete bekommen aus diesem Grund, ne, weil die Ukraine eben auch große Probleme hat mit der Heizsaison. Es ist völlig klar, dass sie nicht die Mittel haben wird, wie in den letzten Jahren, wie eben vor dem Krieg, damit die Leute so heizen können. Das ist noch mal eine ganz andere Dimension, über die wir hier sprechen im Vergleich zu Deutschland. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass die Debatte in Deutschland sich immer mehr um die innerdeutschen Konsequenzen dieses Krieges dreht und eben damit auch um das Energieproblem. Natürlich mit dann eben auch den einzukalkulierenden politischen Konsequenzen, dass die Unterstützung zumindest für den Zeitpunkt doch stärker abnimmt, dass man stärker von der Politik auch kommunizieren muss. Zu den Szenarien. Außenpolitik beginnt immer mit der Auseinandersetzung dessen, was macht der jeweils andere, in dem Fall Russland. Und was wir in Russland beobachten, ist, dass sich sowohl das Regime als auch die Bevölkerung, ich trenne das jetzt mal bewusst, aber beide auf einen langfristigen Krieg einstellen. Eine langfristige Auseinandersetzung, immer mehr auch im Übrigen argumentativ mit dem Westen. Man argumentiert so, dass man sagt, der Westen benutzt eigentlich die Ukraine nur als ein Instrument, um uns in die Enge zu drängen, um uns fertig zu machen, um Russland zu zerstören. Ja. Über einen positiven Aspekt möchte ich aber sprechen. Sowohl die erfolgreiche ukrainische Gegenwehr gegen die Zerstörung des eigenen Landes, gegen diese Invasion, verbunden mit der westlichen Waffen- und Finanzhilfe, hat dafür gesorgt, dass Angriffskriege geächtet bleiben und dass sie sehr, sehr kostspielig sind.
Das war das Forum im RBB 24 Inforadio zur Lage der Geflüchteten in Berlin mit Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping, mit der Leiterin des Marzahner Frauenzentrums Helma, Tetjana Goncharuk, mit Danilo Poliluev-Schmidt von der Allianz Ukrainischer Organisationen in Berlin und mit André Hertel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihnen allen, die Sie uns zugehört haben, die on air, im Stream, als Podcast auf RBB 24 Inforadio Debatte, sagt Danke für die Aufmerksamkeit, Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.